Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn journalistische Produkte zusammengelegt werden, dann sind Vokabeln aus der Managementwelt meistens nicht sehr weit weg. Dann ist die Rede von Synergieeffekten, Einsparpotenzialen und auch ganz beliebt der Konzentration auf Kernmarken und digitales Angebot ausbauen. Andere sehen wiederum was ganz anderes, nämlich nicht die publizistische Zukunft, sondern eher den Anfang vom Ende. Und damit sind wir bei den katholischen Bistumszeitungen. Denn seit kurzem, seit Ostern um genau zu sein, hat sich die Mehrheit dieser 22 Zeitungen zusammengeschlossen und sie produzieren nun ein gemeinsames Heft mit überregionalen Inhalten aus einer Zentralredaktion in Osnabrück. Wobei die alten Namen der Zeitungen jeweils bestehen bleiben sollen. Das klingt alles sehr nach den Entwicklungen, die vor allem der Lokalzeitungsmarkt in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Über die Zukunft der Bistumszeitungen, aber auch die Zukunft christlicher Publizistik insgesamt, habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Und zwar mit Christian Klenk, Kommunikationswissenschaftler an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt. Er hat zur Geschichte der Bistumszeitungen geforscht. Und er ist außerdem Vorstandsmitglied der Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten. Herr Klenk, der Printmarkt in Deutschland steht ja insgesamt schon seit Jahren unter Druck. Also mit diesem Problem sind Kirchenzeitungen nicht alleine. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, werden jetzt angesichts der seit Jahren rapide sinkenden Mitgliederzahlen Bistumszeitungen eigentlich noch gebraucht?
Ja, prozentual betrachtet ist die Auflage der Bistumszeitungen in den vergangenen Jahren deutlich stärker gefallen als die Zahl der Mitglieder. Also der Auflagenschwund orientiert sich eigentlich eher am Rückgang der Kirchenbindung, also wie sehr sich die Kirchenmitglieder noch in das traditionelle kirchliche Leben einbringen. Zum Beispiel durch den Besuch des Sonntagsgottesdienstes, durch Engagement in Verbänden oder in der örtlichen Pfarrei. Und wie Sie sagen, auch der Bedeutungsverlust von Print allgemein wirkt sich natürlich auf die Kirchenzeitungen aus. Also insofern sind es drei Faktoren: Rückgang der Mitgliederzahlen, die geringe Kirchenbindung und das veränderte Mediennutzungsverhalten. Mhm. Und jetzt muss man sagen, die Leserschaft der Bistumspresse, die erreicht eigentlich vor allem noch die kirchlich eng Verbundenen. Das sind also heute jetzt schon eine sehr alte Leserschaft, weitgehend im Ruhestandsalter. Aber es ist doch eine sehr treue Leserschaft. Da gibt es kaum Abonnementkündigungen aus Unzufriedenheit, sondern meistens haben die Leute ihre Zeitung bis zum Tod, kann man so sagen. Wenn Sie jetzt danach fragen, werden diese Bistumszeitungen noch gebraucht oder anders gesagt, warum werden sie denn überhaupt noch weitergeführt, dann kann man eigentlich sagen, weil es eben noch diese zwar inzwischen kleine, aber doch sehr treue Leserschaft gibt und die möchte man eben irgendwie noch so lange wie möglich versorgen. Und da muss man sich aber dann trotzdem bewusst sein, die Zeitungen erreichen nur noch einen ganz kleinen Anteil der Kirchenmitglieder. Also auf 100 Katholiken kommt im Schnitt ein Exemplar. Wenn man jetzt mal 2 Leser pro Zeitung rechnet, dann haben wir also 2% der Katholiken, die nur noch erreicht werden über die Bistumspresse. Also um in die Breite zu kommunizieren, um alle Gläubigen eines Bistums zu erreichen, dafür braucht es die Titel tatsächlich nicht. Mhm.
Jetzt sind ja durchaus Ideen formuliert worden, was man jetzt mit diesem neuen Magazin erreichen will. Ich zitiere mal, was einer der Beteiligten dazu zu sagen hat. Zitat, wie gesagt: Inhaltlich soll das neue Magazin einen konstruktiven Qualitätsjournalismus bieten, der lösungsorientiert die Fragen der heutigen Zeit behandelt und Brücken baut. Da könnte man misstrauisch den Verdacht formulieren, das sind in erster Linie Worthülsen. Kann sowas Basis sein für eine langfristig trotzdem stabile Lage eben dieser beteiligten Zeitung an diesem Projekt?
Gut, ich denke, die Macher, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, ein neues Magazin rauszubringen, die sind natürlich motiviert. Und das denke ich jetzt, das ist schon, kommt auch aus dieser Motivation heraus, jetzt was Neues anzupreisen. Andererseits muss man sagen, dieses neue Magazin, das ist jetzt auch keine komplette Neuerfindung. Das ist jetzt ein Zusammenschluss. Man will da Synergieeffekte damit erzeugen, um eben dieses Modell Bistumspresse noch möglichst lange auch erhalten zu können. Aber es wurde schon, auch wenn es jetzt vielleicht gestalterisch neu aufgesetzt wurde, neue inhaltliche Rubriken aufgenommen wurden, dann wurde doch sehr viel an das angeknüpft, was es vorher schon gegeben hat. Und das ist ja auch völlig klar, man muss ja die bestehende Leserschaft, die ich sagte eben, die sehr treu ist, die muss man ja weiter bedienen und die will man nicht verprellen. Insofern ist es jetzt keine komplette Neuerfindung, sondern schon ein Anknüpfen an das, was man schon hatte. Und ich würde sagen, dass es dem Magazin, dem Neuen, gelingt, jetzt in großer Zahl neue Leser zu erreichen, da bin ich eher skeptisch. Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Auflage stabilisiert werden könnte.
Geht denn da Vielfalt verloren? Also ich meine, Sie haben es ja gerade angedeutet, das ist ja jetzt
keine Entwicklung, die jetzt erst ganz neu ist, sondern es ist eine Entwicklung, die schon früher angesetzt hat. Aber geht da Vielfalt verloren, wenn eben immer mehr Inhalte von einer Zentralredaktion geliefert werden?
Zunächst mal muss man dazu sagen, das sind jetzt 14 Bistümer, die sich zusammengeschlossen haben, aber viele davon waren vorher schon in einem Zusammenschluss. Da gab es die Verlagsgruppe Bistumspresse, die den Bereich Norddeutschland, Ostdeutschland dort schon einen gemeinsamen Mantel produziert hat. Und dann haben ja diese Bistumszeitungen immer ein eigenes Verbreitungsgebiet, das sie versorgen mit Nachrichten aus dem Bistum. Die überregionale Berichterstattung in den Bistumszeitungen, die ist ohnehin schon weitgehend mit Agenturmaterial von der katholischen Nachrichtenagentur beispielsweise bestritten worden. Und daher würde ich sagen, durch diesen Zusammenschluss, dass jetzt da publizistische Vielfalt verloren geht, das kann man nicht sagen.
Jetzt gab es ja früher auch schon Publikationen mit Bistumsgeldern, keine Bistumszeitung jetzt in dem Fall, die das Zeitliche gesegnet haben. Ich denke da jetzt in erster Linie an den Rheinischen Merkur. Der hat ja vor allem ab 2000 zunehmend Verluste eingefahren und irgendwann haben die beteiligten Bistümer dann den Geldhahn einfach zugedreht. Droht so ein Szenario auch der ein oder anderen Bistumszeitung?
Ja, durchaus. Also es hat schon eine Einstellung gegeben im Bistum Essen. Es gab schon den Beschluss, in weiteren Bistümern die Bistumszeitung einzustellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist jetzt mit diesem Zusammenschluss erstmal abgewandt worden. Also man hat dann doch eine Lösung gefunden, das weiter zu betreiben, das Modell, indem man sich eben mit anderen zusammenschließt. Aber die Gefahr ist durchaus reell und hat es auch schon gegeben.
Schauen wir ein bisschen in die Geschichte. Mitte der 60er Jahre, also in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils, also eine große diskursive Veranstaltung, wenn man das mal so nennen mag, wo die katholische Kirche sich im weiteren Sinne der Gegenwart geöffnet hat, wenn man das sagen darf. Da lag damals die Auflage der Bistumszeitung bei heute eigentlich fast nicht mehr vorstellbaren 2,5 Millionen. Und das ist ja, selbst wenn man es auf die einzelnen Publikationen runterrechnet, immer noch ein sehr ordentlicher Wert. Worin lag damals die publizistische Relevanz begründet?
Ja, also in der Tat, da hatten etliche Titel damals sechsstellige Auflagenzahlen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch katholische Familien- und Frauenzeitschriften beispielsweise. Heute kommt ja die Bistumspresse zusammengerechnet nur noch auf eine 250.000 Auflage und eben weiter sinkend. Jetzt die damalige Situation, die kann man natürlich mit heute nicht vergleichen. Die Kirchenbindung war damals viel größer. Beispielsweise auch abgebildet im Gottesdienstbesuch. Die katholischen Verbände haben seitdem drastisch auch an Mitgliedern verloren und entsprechend auch ihre Mitgliedspublikationen. Ja, dann haben sie darauf hingewiesen, auf das Zweite Vatikanum, diese Aufbruchsstimmung. Das hat sich auch in den Medien damals und in einem veränderten Rollenverständnis der Medien abgebildet. Einstens waren die Medien mehr so ein Sprachrohr des Bischofs, Zweite Kanzel war so ein Stichwort. Und mit dem Vatikanum ist so mehr das Verständnis davon entstanden, dass diese Medien einen Forumscharakter haben, Dialog, dass diese Aufbruchsstimmung sich vielleicht dann auch in diesen Medien widerspiegelt durch das Abbilden verschiedener Stimmen. Die Menschen waren auch interessiert an diesen Bewegungen und Fragen, die da aufgekommen sind. Ich würde sagen, im Vergleich zu heute beschäftigt jetzt vergleichsweise wenige Menschen, welche Themen zum Beispiel beim Synodalen Weg diskutiert werden. Ja, und dann muss man aber doch auch sagen, der Medienwandel ist doch auch noch entscheidend. Das sieht man auch an der Tagespresse, die an Bedeutung verloren hat seitdem. Und die Pressestellen wurden dann auch folglich mehr und mehr zu Medienabteilungen ausgebaut, mit deutlich mehr Personal für Rundfunkarbeit, für Internet, Social Media. Und wenn aber der bischöfliche Pressesprecher dann zugleich der Mediendirektor ist, der über alle diözesanen Medien dann ja die Hoheit hat, dann wandelt sich natürlich das Angebot damit auch zwangsläufig mehr vom Journalismus hin zu PR.
Man könnte natürlich sagen, Sie haben ja gerade den Synodalen Weg selber angesprochen, man könnte auch über die Weltsynode sprechen, wenn man lieber jetzt von der Kurie her denkt. So viel Debatte wie jetzt war ja eigentlich lange nicht mehr. Man könnte doch sagen, das ist doch jetzt wieder ein guter Punkt, wo die Bistumszeitungen wieder diskursiven Raum anbieten könnten, oder?
Das stimmt schon, dass die Themen da sind, aber ich würde sagen, im Vergleich zu früher sind es nicht mehr so viele Menschen in der Kirche, die da wirklich eng dran Anteil nehmen. Die gibt es natürlich schon, die Debatten werden ja auch geführt. Es gibt auch jetzt Medien von den verschiedenen Flügeln, würde ich mal sagen, vielleicht Internetplattformen, wo dann auch diese Debatten geführt werden. Aber jetzt so die Breite der Kirchenmitglieder, dass das jetzt alle Menschen, die in der Kirche dabei sind, groß interessiert, das würde ich jetzt nicht so sehen wie früher.
Hm. Es gibt ja bei den evangelischen Kirchen das Magazin Chrismon. Das ist ja ganz anders strukturiert. Es wird nämlich einfach überregionalen Tageszeitungen beigelegt. Ist also umsonst. Kann das ein Modell sein, auch für die römisch-katholische Kirche in Deutschland?
Ja, ist natürlich mit einem enormen Finanzaufwand verbunden, sowas zu produzieren und beizulegen. Es ist der Versuch, dann eben auch Menschen zu erreichen, die jetzt sonst über konfessionelle Medien nicht erreicht werden, weil es eben beiliegt einer Zeitung. Man hat den Überraschungseffekt, man macht die Tageszeitung am Morgen auf und da liegt ein Magazin dabei. Das ist dann die Frage, wie weit ist es denn dann immer erkennbar, dass das der Absender die Kirche ist? Weil man muss natürlich, das ist so ein Zwiespalt, man muss so ein Magazin so gestalten, dass es auch Menschen anspricht, die jetzt kirchenfern sind und trotzdem aber natürlich noch erkennbar machen, wer der Absender ist. Aber wie gesagt, es ist vor allem auch eine Kostenfrage, sowas zu produzieren und in großer Stückzahl beizulegen. Ein anderes Modell wäre, eine Verteilzeitschrift zu machen, die man 3 oder 4 Mal im Jahr allen katholischen Haushalten zur Verfügung stellt, per Postwurfsendung, um dann eben auch diejenigen zu erreichen, die nur eine geringe Bindung haben, die vielleicht 1 oder 2 Mal im Jahr in den Gottesdienst gehen, aber sonst kaum Berührungspunkte mit der Kirche haben. Mhm. Also bislang wird für 10% der Mitglieder 90% des Aufwands betrieben, der Medienarbeit. Man müsste mehr diejenigen auch erreichen, die eine geringe Kirchenbindung haben.
Jetzt sorgt ja aktuell ein anderer Fall von katholischer Publizistik für Schlagzeilen, nämlich das Domradio in Köln. Wesentlich finanziert vom Erzbistum und dem Erzbistum oder möglicherweise auch dem Erzbischof möglicherweise publizistisch zu unabhängig. Das sind vor kurzem überraschend für die Redaktion selbst Umstrukturierungen angekündigt worden, die möglicherweise zu Lasten der journalistischen Unabhängigkeit gehen könnten. Also eine solche Befürchtung hat ja die Gesellschaft katholischer Publizisten, in deren Vorstand Sie sind, formuliert. Was befürchten Sie da?
Ja, das Domradio gibt es ja jetzt schon seit fast 25 Jahren und es hat sich auch zu einem Medienangebot entwickelt, was über das Erzbistum hinaus wahrgenommen wird. Also es ist zwar über UKW ist es nur regional empfangbar, aber über online, über die Webseite und die Online-Ausstrahlung sind die Inhalte eben auch überregional wahrnehmbar. Und weil das Domradio eben auch Berichterstattung über kirchliche Themen in ganz Deutschland, in der Weltkirche macht, und Sie haben es angedeutet, weil die Berichterstattung auch durchaus verschiedene Stimmen, Standpunkte zu Wort kommen lässt. Der Chefredakteur nimmt in seinen Kommentaren auch kein Blatt vor den Mund und scheut auch nicht vor Kritik zurück, auch nicht an der eigenen Bistumsleitung. Und damit hat sich das Domradio ja einen Namen gemacht und ein Ansehen und wird auch überregional wahrgenommen. Und jetzt war bislang dieses Domradio in der Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins mit einer sehr pluralen Struktur. Da spricht der Diözesanrat mit, aber auch verschiedene Verbände, Vertreter aus dem Ordinariat sind auch dabei, aber eben eine sehr plurale Struktur. Und jetzt gab es eben Ankündigungen des Erzbistums, diese Trägerstruktur zu verändern. Und dann ist natürlich klar, dass man da Befürchtungen haben muss, dass diese Umstrukturierung das Ziel haben könnte, den Einfluss der Bistumsleitung auf die Berichterstattung, auf die Inhalte zu erhöhen. Und als Gesellschaft katholischer Publizisten sehen wir da die Notwendigkeit, dass man diese unabhängige Berichterstattung, die es bislang gegeben hat, erhält und dass die auch seitens der Bistumsleitung dann Bekenntnis dafür abgegeben wird, dass diese Unabhängigkeit und die redaktionellen Freiheiten auch weiterhin beim Domradio geben wird.
Versuchen wir uns mal mit so einer Art Bilanz. Also solche Fälle wie jetzt aktuell das Domradio, aber auch frühere Fälle, in denen Bistümer den Geldhahn abgedreht haben, zeigt das, dass katholische oder überhaupt christliche Publizistik am besten von der Institution selbst, also der Kirche, finanziell unabhängig ist? Oder ist eher das Gegenteil richtig, weil ein Bistum, anders jetzt als ein privatwirtschaftlicher Zeitungsverlag, ja ohne, ich sage jetzt mal, Gewinndruck, ohne Druck zur Dividende agieren kann?
Ja, wir haben auch die unabhängigen, von der Institution Kirche unabhängigen konfessionellen Medien. Ich denke beispielsweise an die Publikationen aus dem Herder Verlag. Da gibt es Christ in der Gegenwart und die Herder Korrespondenz mit einer stabilen Auflage, aber eben auch über das Internet. Aber ansonsten ist es natürlich dann auch immer eine Frage, wie sich so ein Angebot auch auf dem Markt hält, wie es Leser generiert, um dann eben auch wirtschaftlich betrieben zu werden. Auf der anderen Seite gibt es schon, denke ich, auch eine Notwendigkeit seitens der Institutionenkirche, die Mitglieder zu erreichen mit Medien. Das Modell Bistumszeitung ist eher eines, was nicht mehr gut funktioniert. Auch wir haben ja über die Gründe gesprochen. Ich denke, der Aufwand müsste mehr in die Richtung gehen mit sogenannten Push-Medien, also Medien, die Kirchenmitglieder erreichen, ohne dass sie etwas abonnieren, bestellen oder aktiv eine Internetseite aufrufen müssen, da die Kirchenmitglieder zu erreichen. Also es gibt zum Beispiel die Pfarrbriefe, die in die Haushalte, in die Briefkästen verteilt werden. In den Bistümern wird Rundfunkarbeit gemacht, um Beiträge in die privaten Hörfunksender einzuspeisen. Oder eben so ein Modell Mitgliedermagazin. Das Bistum Essen hat ein solches Mitgliedermagazin, was es viermal im Jahr den Haushalten zustellt. Also so in die Richtung, denke ich, ist es schon ein Bedarf da, dass auch seitens der Institutionenkirche Medienarbeit weiterhin betrieben wird.
Christian Klenk, Kommunikationswissenschaftler an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt und Vorstandsmitglied der Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten. Über Geschichte, Gegenwart und Zukunft christlicher Publizistik. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.